Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage und heute mit einem Spezial. Wir widmen uns einer der fantastischsten Städte der Welt. Vielleicht die wundervollste und inspirierendste. Zugegebenermaßen, das ist subjektiv, aber ich bekenne mich zu der großen Liebe zu Venedig. Sowieso voller Kultur und Geschichte und in diesem Sommer mit zwei internationalen Kulturblockbustern. Der Kunstbiennale, die läuft schon seit April, und den Filmfestspielen, die vor einigen Tagen begonnen haben, und wir besuchen beide. Von der Kunstbiennale haben wir schon berichtet, als sie eröffnete, und wollen jetzt nochmal hin, nachdem etwa so zwei Drittel vorbei sind, wollen wir nochmal nach dem Rechten schauen. Aber gleich erstmal neue Filme, unter anderem mit Namen wie Daniel Craig, Tilda Swinton, Julian Moore und Pedro Almodovar. Unsere große Venedig-Reise beginnt bei den Filmfestspielen, wo heute queere Perspektiven eine große Rolle spielten. Wir sind ja seit Beginn dabei bei diesen Filmfestspielen, schauen uns heute zwei Filme besonders an. Gerade die Premiere eines Films mit dem Titel Queer, nach einer Vorlage von William S. Burroughs mit Daniel Craig in der Hauptrolle, in der Regie von Luca Guadagnino. Ein Film über das Gefühl der Einsamkeit, wenn man allein im Bett liegt und die geliebte Person nicht mehr da ist, so formuliert es der Regisseur.
Who are we when we are alone? Who do we want beside us? No matter who you are, or you love a man, you love a woman, whoever you love, who are you when you are alone in that bed and you are left with the feeling of how you have felt for someone else?
Patrick Walensky aus unserer Filmredaktion ist für uns in Venedig, kommt aus der Premiere. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was ist das für eine Geschichte, die der Regisseur da genau erzählt?
Naja, Luca Guadagnino, das ist ja ein Regisseur, der sich immer für die schmerzhaften, verletzlichen Seiten der menschlichen Seele interessiert. Und in Queer von William S. Burroughs, das ist eine sehr kleine Kurzgeschichte, müsste man eigentlich sagen, findet er genau das, also die brutale Ehrlichkeit eines Mannes, der sich mit seiner eigenen Einsamkeit, mit diesem unstillbaren Verlangen nach einer unerreichbaren Liebe konfrontiert sieht. Es geht im Grunde um William Lee, das ist ein schwuler Schriftsteller, der in Mexico City lebt und nach schnellem Sex mit jungen Männern sucht und sonst seine Sorgen mit Kokain, Heroin und viel Mezcal vor allem stillt, bis er dann eines Tages einem sehr jungen Mann begegnet. Und diesen Mann möchte er unbedingt gerne verführen. Weiter, er möchte mit ihm in den Dschungel Südamerikas fahren und mit ihm eine berühmte halluzinogene Droge nehmen. Und Guadagnino ist wirklich fasziniert von diesem existenziellen Schmerz dieses Mannes, dieser Sehnsucht nach diesem Erreichen dieses Ideals, mit diesem jungen Mann Drogen zu nehmen, Sex zu haben. Es geht ihm da gar nicht so sehr um die Homosexualität als Tabu, sondern vielmehr um diese universelle Erfahrung, dieses unerfüllten Wunsches. Und ich würde diesen Film so beschreiben, er ist ein Trip in einem Trip, der versucht, die menschliche Psyche zu ergründen, mit Drogen, mit Alkohol, eine fast schon, ich würde sagen, schwebende Art und Weise, die Psyche dieser Hauptfigur zu erkunden.
Da bin ich gespannt. Welche Bilder hat er dafür gefunden?
Ich bin etwas zwiegespalten, aber das Konzept geht so halb auf. Also wir sind in der ersten Stunde vor allem in Mexico City und Luca Guadagnino hat Mexico City komplett in der berühmten römischen, in den Filmstudios Cinecittà nachbauen lassen. Und das ist echt toll, weil er so eine schöne Künstlichkeit schafft. Diese zerrissene Seele der Hauptfigur wird so kraftvoll in sehr interessante Bilder eingefangen. Also wir sehen verschwitzte Bars, düstere Straßenecken. Wir sehen förmlich dieses Gefühl der Isolation, diese Flucht vor sich selber. Das ist wunderbar, wunderbar verschwitzt, diese Bilder der ersten Stunde. Später geht es dann weiter in diesen Urwald, der Versuch mit dieser Ayahuasca-Droge sein eigenes Bewusstsein zu verlängern. Da verliert der Film so ein bisschen was von seiner Künstlichkeit. Man muss ja wissen, William S. Burroughs, das war ja ein Meister von unfassbar surrealen, gewalttätigen Bildern. Die werden hier so reduziert auf ein schwebendes Blatt und ein ausgekotztes Herz. Das ist mir zu wenig für diese abstoßend faszinierenden Welten eines William S. Burroughs.
Gut, dann reden wir doch einfach über Sex. Daniel Craig spielt die Hauptrolle. Er ist angesprochen worden in Venedig auf die durchaus vielen Sexszenen in diesem Film. Das ist ja immer auch durchaus eine Herausforderung für einen Schauspieler, so etwas zu drehen, auch am Filmset Intimität zu erzeugen. Und er sagt hier, er habe probiert eben genau das zu tun, Intimität zu erzeugen, die es am Filmset eigentlich kaum wirklich gibt.
You know as well as I do, there's nothing intimate about filming a sex scene on a movie set. There's a room full of people watching you. We just wanted to make it as touching and as real and as natural as we possibly could.
Also, was macht Daniel Craig aus dieser Figur?
Also er versucht wirklich sehr viel. Er versucht, diesen schwulen, drogensüchtigen Autor mit allen Möglichkeiten, die er hat oder die ihm zur Verfügung stehen, zu verkörpern. Ich finde ihn allerdings eine kleine Fehlbesetzung, denn natürlich kann er gut spielen. Er hat diese Sexszenen mit diesem schönen Jüngling. Aber man weiß eigentlich nie, ob diese Fantasie wirklich von ihm Überhand ergreift. Also es gibt so eine Körperlichkeit von Daniel Craig, die vermittelt nie die Abgefucktheit dieser Figur. Also Daniel Craig ist ein Mensch, der trinkt und koks und danach irgendwie immer besser aussieht und fitter aussieht, aber das muss ein kaputter Mensch sein, den er spielt, mit Schlapphut und einem Anzug, der übrigens viel zu eng geschnitten ist für ihn. Also meiner Meinung nach hätte der Film vielleicht besser funktioniert mit einem Tom Hardy oder mit einem Hugh Jackman in der Hauptrolle, weil das eben Schauspieler sind, die andere Arten von Brechung und Fallhöhe erzeugen können. Daniel Craig hat für mich an dieser Stelle wirklich nicht funktioniert.
Luca Guadagnino, also der Regisseur mit diesem Film Queer, Daniel Craig in der Hauptrolle in Venedig mit einem sehr ambivalenten Blick, Patrick Wilinski. Reden wir über einen Altmeister, der ja bei den großen Festivals wirklich mit Kusshand genommen wird, ob es nun Cannes ist oder eben auch Venedig. 74 Jahre alt inzwischen, Pedro Almodóvar, der eine Weile gebraucht hat, bis er einen wirklich englischsprachigen Film gedreht hat. The Room Next Door, so heißt es. Es geht ums Sterben. Aber, das haben wir auch aus Venedig, er glaubt an den Optimismus als Widerstand.
The optimism is the best way to resist.
Also, wie kriegt der Optimismus in diese Geschichte über das Sterben?
Es ist ja auch eine Literaturverfilmung, lustigerweise, auf der Grundlage von Sigrid Núñez' Roman. Erzählt halt die Geschichte von einer Kriegsjournalistin, die Krebs hat im Endstadium. Sie wird sterben, aber sie beschließt, ich werde selber sterben. Ich besorge mir eine suizidale Pille. Ich werde mich umbringen. Ich will, dass da jemand, deshalb der Titel The Room Next Door ist, dass da jemand dabei ist, wenn ich sterbe. Und sie findet da eine alte Jugendfreundin Ingrid, eine Schriftstellerin. Und beide Frauen fahren raus aus New York in eine kleine Hütte auf dem Land, beginnen ihre Freundschaft erst wieder neu aufzuwärmen. Und wie er das hinbekommt, Pedro Almodóvar, mit seiner üblichen Farbdramaturgie, mit starken Rot- und Grünkontrasten, wie er zeigt, wie diese Frauenfreundschaft plötzlich im Endstadium des Lebens dieser einer Frau entsteht, das ist wunderbar, denn die Frauen sind ja Intellektuelle. Sie gucken Buster Keaton-Filme, sie reden über James Joyce, sie erzählen sich aber auch ihr Leben, Momente, die man hätte vielleicht anders machen können oder eben auch nicht können. Und das ist ein unglaublich intelligenter Film über die Schönheit des Lebens, dass man wirklich bis zum letzten Moment feiern muss. Das darf man sich nicht von der Spur abbringen. Und wie er das inszeniert, ich muss sagen, queere Ästhetik kommt hier wirklich zur Vollendung als Leinwand für pure Gefühle. Also etwas, was Luca Guadagnino, über den wir gerade gesprochen haben, nicht so sehr gut kann, das zeigte uns hier Almodóvar wirklich in Vollendung.
Sie sagen einfach nur so zwei Frauen. Ich meine, nennen wir mal die Namen. Ziemlich berühmte Schauspielerinnen, die beiden da spielen, nämlich Tilda Swinton und Julianne Moore. Wenn man die so in die vielen Schauspielerinnen in diese Reihe einreiht, die Almodóvar immer wieder vor die Kamera gebracht hat, wo stehen sie da?
Ja, die passen eigentlich rein, als hätten sie da schon immer mitgespielt, muss man sagen. Tilda Swinton spielt eine Variante dieser legendären Journalistin Susan Sontag mit einer exzellenten Intellektualität und Durchsetzungskraft. Auf der anderen Seite Julianne Moore, sich fragend, suchend, mache ich das Richtige für meine Freundin? Und, das ist mir wichtig zu sagen, es ist ein Film, bei dem man viel lachen kann. Es ist ein humorvoller Film über das Ende eines Lebens, aber auch so ein bisschen über das Ende der Welt. Denn auch die Klimakrise spielt eine Rolle, das Sterben in Zeiten der Klimakrise. Also wie Almodóvar das mit Mitte 70 zusammengeführt hat, einen so exzellent aktuellen Film zu machen, das ist schon ein großes Kunststück. Und diese beiden super Schauspielerinnen, die fügen sich da und sind mit Abstand die zwei interessantesten Frauenrollen in diesem Wettbewerb.
Also, ich sehe da zumindest Begeisterung bei diesem Film von Pedro Almodóvar, dem neuen The Room Next Door bei The Queer von Luca Guadagnino. War das nicht ganz so, Patrick? Wenn Sie jetzt schauen auf die nächsten Tage, was ist da noch zu erwarten in Venedig bei den Filmfestspielen?
Ja, schon morgen geht es munter weiter mit Hollywood-Kino. Joker 2 wird uns erwarten. Wir sind natürlich alle fasziniert davon. 2019 gewann der erste Joker den Goldenen Löwen. Wie kann sich jetzt ein zweiter Teil, was selten ist, dass Sequels in Wettbewerben laufen, dagegen beweisen? Wir haben das Ende einer monumentalen chinesischen Dokumentationstrilogie, die 12 Stunden insgesamt gedauert hat. Also es gibt noch einige Highlights vor uns. Der Goldene Löwe ist noch nicht vergeben.
Wir sind gespannt und bleiben natürlich dran und werden berichten hier in dieser Sendung, aber natürlich auch in unserer Filmsendung immer am Samstagnachmittag. Patrick Wilinski aus unserer Filmredaktion bei den Filmfestspielen in Venedig. Vielen Dank und noch viele interessante, vor allem auch ästhetische Filmerkenntnisse. Dankeschön. So, fahren wir vom Lido wieder zurück Richtung Altstadt zu den Giardini, zur Kunstbiennale. Immer noch die größte und traditionsreichste Kunstausstellung der Welt. einer der Spielorte, die Giardini, und der mit den meisten nationalen Pavillons. Das ist Pavillons. Das ist ja diese althergebrachte Tradition, dass dort eben Länder ihre Künstler hinschicken, wie auf einer Art Weltausstellung der Kunst, um zu zeigen, was die jeweilige Kunstszene so drauf hat. Im deutschen Pavillon unter anderem zu finden, der Künstler und Regisseur Ersan Montag. Der hat ein mehrstöckiges Haus in den Pavillon gebaut, das auch seine Familiengeschichte erzählt. Als der Großvater, nämlich türkischer Einwanderer, jahrzehntelang gesundheitsschädliche Arbeit machte und daran erkrankte. Die Räume, in denen noch Möbel stehen, sind von einer Staubschicht bedeckt. Schauspieler, Schauspielerinnen spielen, Familienmitglieder, die stumm durch das Haus ziehen und am Ende den Großvater beerdigen. Ersan Montag ist zurück am Pavillon und jetzt am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie stehen tatsächlich direkt am deutschen Pavillon und schauen aufs Wasser oder an welcher Stelle stehen
aufs
Sie
Wasser,
gerade?
Aufs Wasser, genau. Da bei den Bäumen, also quasi am hinteren Teil des deutschen Pavillons.
Also hinter dem Pavillon hat man so ein bisschen Blick auf die Lagune. Ziemlich großer, schwergewichtiger Pavillon. Und Sie dort mit Ihrer Arbeit. Wie fühlt sich das an, nach all den Wochen wieder zurückzukehren?
Ach, das ist schön. Also irgendwie wird man schon ein bisschen sentimental, weil das ja bald zu Ende geht. Und ich kann mir diese Stadt jetzt tatsächlich ohne diese Arbeit hier gar nicht vorstellen, weil ich es so verknüpfe. Deswegen hat man fast schon Angst, was dann irgendwie Venedig danach sein wird für mich. Aber ja, es ist schon irgendwie ganz schön. Es gibt wahnsinnig viele Besucher immer noch, BesucherInnen, und das ist irgendwie sehr schön, das zu sehen und wie sich das hier verändert auch mit dem Wetter und mit der Temperatur.
Und was genau ändert sich?
Also im April war es ja wahnsinnig kalt und regnerisch in Venedig und entsprechend wurde es auch recht früh schon dunkel. Und da wir sowohl Jael als auch ich ja mit dem Tageslicht arbeiten, der durch die Fenster in den Pavillon reinkommt, wir haben ja eigentlich gar kein künstliches Licht, bis auf was vom Video kommt und ein paar Lampen, ist das Licht als Element sehr bedeutend. Und im April gab es ein komplett anderes Licht. Und jetzt im Sommer gibt es viel mehr Sonne und der Raum erhitzt sich total anders und es ist nochmal viel beklemmender da drin, weil das kaum auszuhalten ist von der Hitze her. Das heißt, die Räume sind noch wahnsinnig warm. Im April war alles ziemlich kalt, da ist man ja richtig erfroren im Pavillon. Und es ist eine ganz andere Erfahrung, wenn es heiß ist da drin, als wenn es kalt ist. Und das ist total spannend, wie einfach so das Wetter die Erfahrung verändert.
Und diese Performance mit Schauspielerinnen und Schauspielern in diesem Haus, was sie sozusagen in den Pavillon gebaut haben, was ja von so einer staubigen Oberfläche geprägt ist, was so ein bisschen auch an die alten Wohnverhältnisse von ihrem Großvater erinnert. Diese Performance war dann ja irgendwann im Juni, Ende Juni beendet und konnte dann auch nicht weitergeführt werden. Jetzt gibt es eine Videodokumentation dazu. Warum wurde das eigentlich nicht bis zum Ende tatsächlich realisiert? Bis November ist ja die Biennale noch geöffnet. War das auch eine Kostenfrage, eine praktische Frage? Woran lag es?
Das ist eine rein finanzielle Frage. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass das durchgezeigt wird. Also wir haben ja die ersten 2 Wochen tatsächlich durchgespielt und dann gab es eine kurze Pause von 3 Wochen und dann wurde bis zum 23. Juli an Wochenenden nochmal gespielt, immerhin von Freitag bis Sonntag. Und das ist auch vertretbar, weil, sagen wir mal, die massenweise Zuschauer, wie sie am Anfang da sind, dann im Laufe des Betriebes so nicht da sind. Insofern wäre das jetzt, sagen wir mal, sowieso verkehrt, wenn man die ganze Zeit dort Menschen drin hat. Das wäre, sagen wir mal, sehr verschwenderisch. Aber leider ist jetzt seit Ende Juni, findet da keine Performance mehr statt. Deswegen habe ich mich entschieden, eben auf meiner Webseite eine Filmaufnahme von der Performance zur Verfügung zu stellen, damit die Zuschauer einfach die Möglichkeit haben, die Arbeit als Ganzes auch zu sehen. Weil ich auch nicht mehr damit rechne, dass wir das noch hinkriegen, da die Performance nochmal zurückzuholen. Das ist eine rein finanzielle Sache.
Aber zumindest ist jetzt dokumentiert und es finden ja auch noch Veranstaltungen statt. Also gerade gestern haben Sie sich mit einem ziemlich bekannten französischen Autor getroffen im deutschen Pavillon, Didier Eribon, der ja mit seinem autobiografischen Werk Rückkehr nach Reims, ist er glaube ich auch schon wieder ein paar Jahre alt, dieses Buch, aber hat Furore gemacht auch in Deutschland, einige Parallelen auch hat. Da geht es auch um ein Arbeiterkind, um eine Arbeiterfamilie, um das schwierige Großwerden in so einem Umfeld und auch darum, wie die Eltern auch marginalisiert wurden, wie sie benachteiligt wurden, auch durch ihre soziale Schicht. Es ist ja ähnlich auch wie bei ihrem Großvater zum Beispiel, der jahrzehntelang geschuftet hat, dort in einem Werk, wo auch Asbest verwendet worden ist und dann auch krank geworden ist. Was war das für ein Gespräch gestern?
Das war total spannend, weil Didier hatte gerade noch ein Buch über seine Mutter geschrieben, wie sie altert und stirbt und leben, altern, sterben, arbeiten, sterben. Und als ich das Buch gelesen habe und auch die Kuratoren, dachte ich mir, das passt total gut zusammen, auch wenn es 2 sehr unterschiedliche Herkünfte sind, also Frankreich und migrantisch Deutschland, war da eine ganz starke Verbindung. Die Idee arbeitet ja sehr viel darüber, dass sie versucht zu verstehen, warum eine gewisse Arbeiterklasse wegfällt und auch zum Beispiel in die rechte Ecke rückt oder in den Populismus verfällt. Und wir haben versucht, gestern zu untersuchen, also erstmal, was so mögliche Darstellungs- und Untersuchungsformen in der Kunst sein können, wie man Arbeiterbiografien überhaupt verhandelt und wie man sie bearbeitet und repräsentiert in der Kunst oder auch in der Literatur. Und vor allem, wie man eine Art Wertschätzung für Arbeit insgesamt herstellt. Und das war irgendwie interessant. Da haben wir beide aus unterschiedlichen Perspektiven darüber ein Gespräch geführt, was ich sehr interessant fand.
Ja. Yeah. Und inwieweit spielten auch die politischen Verhältnisse eine Rolle? Also Frankreich hat ja eine Parlamentswahl hinter sich, die zwar sozusagen vielleicht dann doch nicht so stark für die Rechtspopulisten ausgegangen ist, aber dennoch auch trotzdem natürlich viele Erfolge konnten da die Rechtspopulisten feiern, die ja eben auch viele Arbeiter dort auf ihre Seite gezogen haben. Ähnlich auch Landtagswahlen jetzt in Sachsen und in Thüringen, wo die AfD sehr stark geworden ist. Inwieweit spielte das eine Rolle?
Ja, also das war ja tatsächlich einen Tag nach dieser furchtbaren Landtagswahl, wo die AfD mit über 30% jetzt im Grunde die Mehrheit bildet in Ostdeutschland als politische Kraft. Und dasselbe ist ja in Frankreich im Grunde vor ein paar Wochen passiert. Und wir haben halt einfach dieses Szenario immer weitergesponnen und dachten, also was ist, wenn dann irgendwann Marine Le Pen und irgendwann die AfD regieren würde und dann mit Meloni? Also was ist, wenn diese ganzen rechten Parteien an die Macht kommen und wie verändert es und was kann man dagegen tun? Und tatsächlich ist also eine gemeinsame Feststellung ist, dass man irgendeinen Weg finden muss, diese Menschen irgendwie, also erstmal the public sector hat, nennt es die DDR, wieder zu etablieren, indem man eben Menschen wichtige Pflegeeinrichtungen bietet und Altersheime und ein würdiges Leben ermöglicht und genau diese ökonomische Versplitterung irgendwas dem entgegensetzt. Und ohne die realen Probleme dieser Menschen zu lösen, wird diese Bewegung auch nicht mehr zu stoppen sein. Auch wenn wahrscheinlich die politische Partei, für die sich Menschen entscheiden, da ohnehin keine Lösungen bringen werden, schafft es die regierende Klasse eben auch nicht. Und der einzige Weg, das zu stoppen, ist, sich mit den Lebensumständen der Menschen so ernsthaft auseinanderzusetzen und einfach ganz schnell Lösungen zu liefern. Und das war irgendwie auch, glaube ich, so das Gesprächsthema gestern. Was kann man dagegen tun? Und darüber sprechen, mit den Leuten sprechen, bringt nichts. Man muss ihre Lebensumstände verbessern. Ganz einfach, ganz platt gesagt. Ja. Und Lebensumstände bedeutet Bushaltestellen, Postservice, Würdigung von Arbeitsrealitäten, eine ökonomische Entlohnung für das Lebenswerk von Menschen, von Arbeitern, von auch von der Mittelklasse. Das sind einfach ganz konkrete Probleme, die Menschen haben. Und wenn man an den Umständen nichts ändert, wird diese Bewegung auch nicht mehr aufzuhalten sein.
Dabei sind es ja nicht nur sozial Benachteiligte, die Rechtspopulisten wählen, ne? Das sehen wir.
Ja, nicht nur, aber es gibt ja eine große Abstiegsangst auch in der Mittelklasse und das ist ja auch real. Ist ja nicht so, dass die Lebensumstände sich verbessern, auch in der Mittelklasse, sondern also es hat sich ja schon längst gelöst von der Arbeiterklasse in eine breitere Schicht von Menschen. Es gibt ganz große Abstiegsängste und die sind nicht nur gefühlt, sondern die finden tatsächlich statt. Und ja, da braucht es ganz, ganz aktive Lösungen für.
Und Sie als Künstler, wäre Ihr Beitrag, das eben zu thematisieren auf Ihre Weise oder müssten Sie noch weitergehen?
Ja, unbedingt. Also mehr kann ich nicht tun, als es zu thematisieren oder ich kann Dinge in den Fokus rücken und vielleicht Umstände beleuchten. Also Lösungen habe ich erstmal keine direkt, weil ich bin ja auch keine ausführende politische Kraft. Was wir tun können ist, was wir zum Beispiel im Deutschen Pavillon gemacht haben, ist einen bestimmten Aspekt der Arbeiteranerkennung zu, auch wenn sie künstlich stattgefunden hat, als Monument temporär zu ermöglichen und zu beleuchten, was ist denn so ein Leben von einem Menschen und was ist denn das Objekt der Auseinandersetzung sonst in der Kunst? Und indem man eben eine, sagen wir mal, nicht gängige Biografie oder nicht für die Kunst interessante, spektakuläre Biografie ins Zentrum einer solchen Veranstaltung rückt, schafft man Repräsentation für eine breite Schicht von Menschen, die sich noch nie angesprochen gefühlt haben. Und dadurch schafft man thematisch eine Auseinandersetzung über Dinge, die man sonst eher nicht in den Fokus rückt. Und ich glaube, wir müssen uns mehr mit den Biografien von Menschen beschäftigen, die nicht spektakulär unterschiedlich sind oder einzigartig sind, sondern die vielleicht einfach ein ganz normales Leben verkörpern, aber die eben die Stabilität dieser Gesellschaften gewährleisten.
Und die vielleicht auch stärker zum Beispiel in die Kunst eingebunden werden sollten, wo vielleicht Brücken gebaut werden sollten. Ich weiß nicht, ob diese Menschen tatsächlich auf die Biennale in Venedig gehen würden, um sich ihre Arbeit zum Beispiel anzuschauen. Die Eintrittspreise sind ja auch vehement.
Genau.
Und damit geht es ja schon mal los.
Die sich, sagen wir mal, in der Kunst sich bewegen, haben ja meistens auch Einfluss in den Gesellschaften und die können sie geltend machen. Und ich denke schon, dass wir natürlich eine Kommunikation in einflussreichen Sphären führen von Leuten, die wiederum auf einer anderen Ebene auf die Gesellschaft zurück Einfluss haben können. Und da kann man zumindest bei diesen Leuten ein gewisses Bewusstsein schärfen, da irgendwie die Dinge anders zu thematisieren oder anders zu betrachten. Dass das jetzt keine massenhafte Veranstaltung für die in dem Fall ausgebeuteten Gastarbeiter darstellt, das ist mir bewusst. Das ist auch nicht der Anspruch, kann es auch nicht sein. Weil eine Reise nach Venedig ist mit so viel Kosten verbunden, dass das für den einfachen, also mit nicht gängigen Mittel- oder obere Mittelschicht Zugang bietet, aber nicht für die Arbeiter. Das ist ja klar, aber das ist, glaube ich, auch nicht der Anspruch.
Ja, das führt uns am Ende des Gesprächs noch einmal vielleicht zu Ihren Eindrücken von der Kunstbiennale generell jenseits des deutschen Pavillons. Mhm. Sie haben gesagt, es sind auch ganz andere Menschen, die jetzt auch zum Beispiel in den deutschen Pavillon kommen. Mhm. Welche Beobachtungen machen Sie? Wer kommt jetzt eigentlich so Anfang September auf diese Kunstbiennale? Also als sie eröffnet wurde im Frühjahr, da war natürlich die, was man so die Art Crowd nennt, also Sammlerinnen und Sammler, Kritiker, Galeristen, Museumsdirektorinnen, ähnliches. Und jetzt kommen ja ganz alltägliche Menschen. Welche Beobachtung machen Sie da?
Also genau, es gibt erstmal den gängigen Tourismus und tatsächlich gibt es aber auch einen Kulturtourismus. Jetzt im Herbst kommt auch wieder mehr kunstaffines Publikum und nicht, wie sagen wir mal, zufälliges Touristenpublikum. Und das verschiebt nochmal die gesamte Auseinandersetzung. Aber wir haben auch teilweise hier Leute, die völlig ratlos durch die Ausstellung laufen und nicht wissen, wozu sie gebeten sind. Weil es natürlich eine Kunst wird schon eine gewisse, ja, eine Erfahrung auch voraussetzt. Und das ist schon spannend. Also diese ersten 5 Tage, die waren echt, ich habe es bis heute nicht verarbeitet, was da so an Fachpublikum drin war und also wie die Leute da durchlaufen und wie sie das rezipieren und mit was für Blicken sie raufschauen, auch mit einem Fachblick und das Ganze auch diese Marktlogik spiegelt. Also vieles ist ja dann auch Verkauf und Anerkennung und okay, wer ist die große nächste Entdeckung und was ist besser als das andere? Es ist ja wie so eine Messe auch gleichzeitig und das ist natürlich gegen den Inhalt oder gegen den Grundaspekt dieser künstlerischen Auseinandersetzung, weil sie ja, sagen wir mal, aus einem sehr inneren Bedürfnis heraus versucht, etwas zu erzählen und das im Kontext einer Marktbetrachtung erstmal seltsam wirkt. Insofern ist es dann schön zu beobachten, dass ich kriege ja jeden Tag wirklich Nachrichten von unterschiedlichen Leuten geschickt, auch Briefe und witzigerweise ganz viel aus dem chinesischen Raum, also ganz viele aus China können sich viel mit der Arbeit verbinden und was meine Erfahrung ist und das hat mich auch sehr berührt ist, dass eben nicht so eine rein biografische Erzählung ist, sondern dass sich Menschen aus unterschiedlichen Teilen der Welt mit diesem Aspekt der Arbeiterausbeutung auseinandersetzen können und darin sich gespiegelt sehen und das irgendwas in ihnen auslöst. Und das ist schon eine ganz wunderbare Erfahrung. Das erfahre ich vor allem über die Nachrichten, die mir geschickt werden.
Ersan Montag, einer der Künstler, der Deutschland vertritt auf der Kunstbiennale in Venedig, wo er gerade steht, direkt hinter dem deutschen Pavillon mit Blick auf die Lagune und jetzt noch einmal mal hingefahren ist, unter anderem, um dort auch berühmte Kollegen und Kolleginnen zu treffen und auch nochmal neue Beobachtungen zu machen und Eindrücke zu sammeln. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das ist ja nicht der einzige Standort, der deutsche Pavillon, dort. Es gibt noch weitere. Susanne Burkhardt ist rausgefahren zu einer kleinen Insel auf der Suche nach Soundarbeiten.
Gleich auf dem Bootssteg der erste Sound.
Doorways end, where performance meets judgment.
Mit diesen Sätzen im Ohr betritt man die kleine, leicht verwahrlost wirkende Insel, die in knapp 20 Minuten umrundet ist. Einer der wenigen grünen Orte in der Lagune von Venedig und daher beliebtes Hundeauslaufgebiet. Jetzt also Teil des deutschen Auftritts auf der Biennale. Aber wo ist die Klangkunst? Weit und breit niemand, nur ein Mann, der mit einer Maschine die frische Rasensaat festrüttelt. Da, ein dunkler Ton. Fährt da nicht gerade ein Riesenschiff durch die Lagune? Nein, es ist der Sound von Robert Lippock. Feld heißt seine Arbeit und kommt genau von dort, mitten aus dem Gras. Ein kleines Schild mit QR-Code verrät es. Weiter auf der Suche nach Kunst und dem Klang. Es ist ein bisschen wie Ostereier suchen, denn Hinweise gibt es kaum. Also wird gelauscht. Da. Ein paar Meter weiter in einer Klosterruine mischt sich ein metallischer Sound aus einem bildschirmartigen Objekt mit dem Rauschen der Bäume, dem Sound der Vögel, der Schiffe, Kirchenglocken, Rasenmäher und Hubschrauber, Kunst und Natur im Dialog. Die Arbeit von Jan Estiverner, Klangkünstler und Musiker der Band Maus und Mars.
Die Frage, die sich stellt, ist, wo ist der Klang und wie definiert man das, was an mehreren Stellen gleichzeitig ist, aber an mehreren Stellen gleichzeitig trotzdem unterschiedlich.
Ein Spiel mit unserer Wahrnehmung.
Ein Freund von mir, der guckte auf die Wiese und meinte, das kommt jetzt gerade hier raus, oder?
Die chilenische Künstlerin Nicole Hullier lässt Töne entstehen über Membrane aus Gummi. Etwas größer als ein Badehandtuch. Eins hängt über einem Ast in 2 Meter Höhe. Es reagiert auf Wind, Wellen, Berührung. Hullier wirft einen Stein auf die Matte.
I am activating this membrane. I just threw a little rock to it. So sometimes, and you know, depending on moments, on the wind also, it receives even radio songs.
Manchmal hört man sogar Radiosongs, Frequenzen, die Membrane zufällig übertragen. Begegnungen nennt sie ihre Arbeit. Und damit will sie unsere Aufmerksamkeit lenken auf den Wind, auf geisterhafte Signale wie Radiostimmen oder elektrischen Klang. Und dann auf einer Lichtung. Die Arbeit von Michael Ackstaller. 2 Lautsprecher in Trichterform auf einem hohen Pfahl.
Das sind so schöne Momente, wenn die Sirene noch kommt. Aber auch dieses Klickern, was oben aus dem Trichter kommt, eigentlich von da hinten aus dem Wald zu kommen scheint.
Der Echolot-Klicksound daraus mischt sich mit den Alltagsgeräuschen. Abhängig vom Wind, von den Geräuschen der Natur, erlebt also jeder Besucher der Klangkunstarbeiten auf der Insel La Certosa etwas ganz Eigenes. Oder mit den Worten von Jan S. Tewerner.
Die arbeiten interaktiv mit den Betrachtenden. Also die machen die Betrachtenden interaktiv.
Wenn es dann heißt, zurückzukehren ins Gewusel der Biennale, fühlt sich der Soundkünstler dann nicht zurückgelassen auf dieser Insel?
Wir arbeiten mit Sound, wir sind doch sowieso Künstler zweiter Klasse und wir sind ja noch nicht mal Musiker. Wir sind ja die totalen Outlaws eigentlich. Also, dass man uns auf eine Insel verfrachtet hat, das macht total Sinn.
Soundarbeiten auf einer Insel in der Lagune von Venedig im Rahmen der Kunstbiennale von Venedig. Ein Auftritt des deutschen Pavillons. Susanne Burgard war für uns noch einmal da. Und das alles zu erleben bis Mitte November bei der Kunstbiennale in Venedig. Und wir waren ja schon im April dort zur Eröffnung. Auch diese Sendung, die finden Sie unter deutschlandfunkkultur.de oder überall, wo es Podcasts gibt. Auch eine ganze Stunde Fazit die Kultur vom Tage damals zur Eröffnung. Jetzt sind wir noch einmal da im wunderbaren, im fantastischen Venedig.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Viktoria Eglau.
Wegen des Diebstahls eines Goldschatzes aus einem Museum im oberbayerischen Manching hat die Staatsanwaltschaft 4 Männer angeklagt. Den Beschuldigten werde schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Sie sollen im November 2022 zunächst das Telefonnetz von Manching lahmgelegt haben. Anschließend sollen sie nachts unbemerkt fast 500 Goldmünzen aus der Keltenzeit erbeutet haben. Der Wert des rund 2100 Jahre alten Schatzes geht nach Expertenansicht in die Millionen. In Rom ist der Konstantinsbogen, ein riesiger Triumphbogen neben dem Kolosseum, bei einem starken Gewitter beschädigt worden. Wie heute die römischen Denkmalschutzbehörden mitteilten, wurde das antike Bauwerk von einem Blitz getroffen. Der Triumphbogen war im 4. Jahrhundert nach Christus erbaut worden, um den Sieg Konstantins, des ersten römischen Kaisers, der zum Christentum konvertierte, über seinen Rivalen Maxentius zu feiern. Der Konstantinsbogen ist etwa 25 Meter hoch und ein Anziehungspunkt für Touristen. Auf Videobildern der Nachrichtenagentur Reuters sind Steinblöcke und Trümmer zu sehen, die um das Monument herumliegen. Alle Fragmente seien geborgen und gesichert worden, informierte die archäologische Verwaltung der Anlage. Am Konstantinsbogen hatten vor wenigen Tagen Konservierungsarbeiten begonnen. Sollen die Olympischen Ringe auf Dauer am Eiffelturm hängen? Die Nachfahren seines Schöpfers, Gustave Eiffel, wollen das verhindern. Sie wenden sich gegen die Ankündigung der Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo. Sie hatte gesagt, sie wolle die 13 Meter hohen Ringe in Rot, Gelb, Blau, Grün und Schwarz dauerhaft am Pariser Wahrzeichen lassen, um den Geist der Olympischen Spiele zu erhalten. Das sei unverständlich, so die Reaktion der Nachfahren des Ingenieurs, die in der Vereinigung der Nachkommen von Gustave Eiffel organisiert sind. Die Nachkommen halten es nicht für angemessen, dass der Eiffelturm, der seit seiner Errichtung vor 135 Jahren zum Symbol von Paris geworden ist, dauerhaft das Emblem einer fremden Organisation trägt, unabhängig von deren Ansehen. In Paris gibt es nun eine Petition gegen den Vorschlag der Bürgermeisterin. Und Frankreichs Kulturministerin Rachida Dati erinnerte daran, dass der Eiffelturm ein geschütztes Denkmal ist.
Viktoria Eglau mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Zurück auf der Kunstbiennale in Venedig und unserem kleinen Spezial hier bei Fazit der Kultur vom Tage aus dieser wundervollen Stadt. Diese Kunstbiennale ist ja noch bis November zu erleben und nicht weit vom deutschen Pavillon, bei dem wir gerade waren, mit der Ersan-Montag, ist der amerikanische. Dort vertritt zum ersten Mal ein indigener Künstler in einer Soloausstellung sein Land, Jeffrey Gibson. Er zeigt sehr bunte Figuren und Bilder, zum Teil mit traditionellen Handwerkstechniken des Stammes der Choctaw gemacht, zu dem er gehört, aber immer auch mit diesem besonders schrägen Dreh, der sie zu Kunstwerken macht und der sie zu sehr humorvollen Objekten macht. Besonders schön eine riesige Ente, deren geflochtene, bunte Haare über ihre Augen drüber gehen. Werke zwischen, ja, auch seiner queeren Identität sind dort zu finden und auch der indigenen Tradition Jeffrey Gibson. Ich habe ihn vor dem Pavillon dort auf den Giardini in Venedig getroffen.
So Jeffrey, nice having you actually.
Thank you very much.
It's a great work.
Thank you very. I'm very happy.
I know we don't see very much German or Germany in here, but do you have kind of memories of Germany?
Sie haben als Kind Zeit in Deutschland verbracht. Haben Sie Erinnerungen daran?
You know, most of my memories of Germany, because I was so young, is about, I think, I remember feeling more free as a child in Germany.
Ich war sehr jung, als ich in Deutschland war. Woran ich mich noch erinnere, ich habe mich als Kind dort sehr frei gefühlt. Und die Erfahrung, Ausländer zu sein, ist mitunter ganz gesund. Man kennt das Essen nicht, versteht nicht die Sprache. Alles ist experimenteller, sinnlicher.
I feel like I, especially as I get older, I try to return to that kind of sensory experience.
Mit dem Älterwerden versuche ich, diese sinnliche Erfahrung wiederzumachen. Als wir in Deutschland lebten, nahmen mich meine Eltern mit ins Museum. Wir sprachen über Kunst. Ich habe viel europäische Kunst gesehen. Das hat sehr früh begonnen.
So, I think everything was set in motion very early in my life, for sure.
And now what we see here, at least aesthetically, doesn't really make you think of Germany at all. What inspired you to this work here?
Was hat Sie inspiriert zu diesen Arbeiten?
I've worked as an artist now for about 25 years, kind of trying to figure out how to merge.
Als Künstler versuche ich seit über 25 Jahren herauszufinden, wie ganz verschiedene Themen zusammenpassen. Zum Beispiel die Frage, wie wir über Spiritualität und Identität sprechen. Für meine Generation und besonders in den USA ein wichtiges Thema.
And especially in the US, that being such a big topic. And so I think I've worked really hard to try to make something that appeals to people who are not only Native American, who it can be inclusive.
Ich versuche Arbeiten zu machen, die inklusiv sind, die nicht nur die Native Americans ansprechen. Ich wünsche mir, dass die Besucher mit einem größeren Verständnis für biografische Erzählungen rausgehen, mit einem Gefühl für all die verschiedenen Aspekte, die einen Menschen ausmachen.
So I'm trying to share my many lines that come together in hopes that people understand we're more parallel than different sometimes.
How do you see yourself as a, would you describe yourself as a Native American? Would you call you yourself like that?
Würden Sie sich selbst als Native American bezeichnen?
I think, you know, yes, I would.
Ja, würde ich. Nicht nur als Native American, sondern als viel mehr.
I think the times that we're living in, race,
in der Zeit, in der wir leben, liegt so oft der Fokus auf Hautfarbe, darauf, wie Menschen auf uns reagieren und wie uns das prägt in unserem Leben.
That is put on everybody for what our skin color is, how people respond to us, and how that impacts the way that we move through the world. You know, I think it's for me.
Für mich ist es völlig unmöglich, mich nicht als Person of Color zu identifizieren. Aber darüber hinaus ist mein Körper ein spezielles Erbe. Wenn ich einen anderen Choctaw treffe, dann erkennen wir uns. Meine Nase ist Choctaw, meine Gesichtszüge sind Choctaw, meine Größe ist Choctaw. Aber das würdest du erst bemerken, wenn du uns als Gruppe treffen würdest.
And you'd be like, oh, he's Choctaw.
Is it good or bad to recognize your people?
Ist es gut oder schlecht, ihre Leute zu erkennen?
Das ist natürlich wertvoll, die eigenen Leute zu erkennen. Mein Stammeshäuptling kam mit seiner Frau zur Vernissage. Er hat mein Studium in London bezahlt, als ich 20 Jahre alt war. Dass er etwas finanzierte, was man im Reservat nicht wirklich braucht, das hat meinen Blick auf meine Community völlig verändert. Er sagte zu mir, was du machst, hat hier keinen Platz, aber dass du als Choctaw in die Welt ziehst und erfolgreich wirst, das ist es, was uns am Ende alle weiterbringt.
There's nothing, what you do does not have a place here, but for you to go out into the world and carry with you being a proud Choctaw person and being successful will bring us closer to what it is he was trying to achieve.
Do you think he will be proud of you?
Wird stolz sein auf Sie?
Yes, absolutely. And he would be here. He would totally be here.
But do you feel as a representative of the United States of America here? I mean, it is the U.S. pavilion. It is a, you know, it is a kind of world art exhibition. Do you represent your country? Would you say that?
Inwieweit vertreten Sie Ihr Land, die USA? Es ist ja hier eine, ja, Weltkunstausstellung. Stehen Sie für Ihr Land, für die USA?
I represent many individuals in my country, yes.
Ich repräsentiere viele Individuen meines Landes. Meine Kunst ist geprägt von der Zeit, in der ich aufgewachsen bin, in den 1980er, 90ern. Als queere Person, als Person of Color, manche sehen in mir den Afroamerikaner. Ich repräsentiere all diese Lücken dazwischen.
Sometimes, many times people would assume that I'm African American, they would assume that I'm Samoan, I come from, you know, many different places. And so I do think that I represent that, those gaps.
Es gibt viele Momente in der amerikanischen Geschichte, in denen nicht nur People of Color sich für Gleichheit, für Freiheit und Gerechtigkeit eingesetzt haben. Ich sehe mich in dieser Linie. Das ist es, wofür ich stehe.
I'm in that lineage. That's the lineage I want to be in. I want to be in the lineage of those people who were speaking up for and who were fighting for freedom and justice. I mean, I think I've tried to make work that defies the categories.
Ja, ich versuche Arbeiten zu schaffen, die nicht in die üblichen Kategorien passen, sich widersetzen. Also jenseits einer antiquierten Sprache, die versucht, uns und unsere Kultur zu beschreiben.
You know, you have to come up with a new way of describing it. And so that's the work that I've tried to make.
Thanks so much.
Thank you very much. Yeah.
Jeffrey Gibson im US-Pavillon auf der Kunstbiennale in Venedig und von dort zu einem ganz besonderen Pavillon. Nämlich dem der Ukraine. Seit 2,5 Jahren ist das Land ja Opfer des Krieges, des Aggressionskrieges durch Russland. Und dennoch beteiligt sich die Ukraine tapfer weiter an dieser Kunstbiennale. Lässt die Kunst sprechen. Ich habe die Kuratorin Viktoria Bavikina getroffen und sie danach gefragt, was Kunst im Krieg eigentlich leisten kann.
Our starting point was that we want to talk about Ukraine and about the war, but also we want to talk about some main characteristic what we see in Ukrainian society now.
Wir wollten über den Krieg als solchen sprechen, aber auch über das, was die Gesellschaft im Allgemeinen beschäftigt. Und wir wollten dabei sowohl Künstler als auch nicht künstlerische Gruppen einbinden. Ein Thema ist zum Beispiel, wie Tarnnetze gewebt werden. Dazu kommen ganz unterschiedliche Menschen zusammen aus verschiedenen Dörfern, verschiedenen Familien und geben sich gegenseitig die Techniken weiter und unterstützen so die ukrainische Armee und ist letztlich damit auch ein Symbol dafür, wie die ukrainische Gemeinschaft als solche zusammenfindet. Wichtig ist in dieser Ausstellung auch, dass wir uns nicht nur in der künstlerischen Sphäre bewegen, sondern vom realen, vom täglichen Leben erzählen. You could make something together, but we
will be visible in this joint action. Haben Sie das Gefühl, dass hier auf der Kunstbiennale in Venedig tatsächlich noch etwas kommuniziert werden kann, woran sich ja die Öffentlichkeit zum Teil auch zu großen Teilen gewöhnt hat, nach 2 Jahren Krieg? Dann haben wir andere Krisenherde, wir haben andere Kriegssituationen im Nahen Osten, viele andere Themen, die die Menschen beschäftigen, die auch politisch diskutiert werden. Haben Sie das Gefühl, Kunst kann hier noch Aufmerksamkeit aufrechterhalten?
Unfortunately, sometimes tanks need to go first and then art will go first, second. But maybe now it's better to talk.
Ja, manchmal ist es eben so, dass zuerst die Panzer kommen und dann erst die Kunst. Aber es ist natürlich auch nachvollziehbar, dass andere Menschen, die nicht direkt vom Krieg betroffen sind, ihre eigenen Sorgen haben und mit ihrem eigenen Leben beschäftigt sind. Und wir wollen durch Kunst diese schwierigen Erfahrungen des Alltags für ein breiteres Publikum erfahrbar machen.
What difficult experiences you mean? The experience of an ongoing war?
Yes, because we understand and we know this before the war is very difficult to understand someone who struggles.
Ja, weil es für jemand, der nicht direkt vom Krieg betroffen ist, ziemlich schwer ist, sowas nachzuvollziehen, und diese Möglichkeit bieten wir hier.
Citizens of the country that struggling from the war.
Was ist Ihr Eindruck, wenn Sie sich die ukrainische Kunstszene, die Künstlerinnen und Künstler so anschauen nach diesen über 2 Jahren Krieg? Viele sind verstreut in der Welt und einige sind wieder zurückgekehrt, versuchen auch ihrem Land eine Stimme zu geben. Wie hat sich da die Kunstszene verändert in den letzten 2 Jahren während dieses Krieges?
It's of course a change extremely, like in extremely way, but yeah, a lot of artists became soldiers or volunteers.
Ja, zu Beginn des Krieges gab es wirklich viele Künstlerinnen und Künstler, die direkt zur Armee gegangen sind oder anderweitig bei der Verteidigung des Landes geholfen haben. Aber jetzt habe ich den Eindruck, dass die Kunst ihre Sprache wiedergefunden hat und auch ins Ausland kommunizieren möchte, was konkret vor Ort passiert.
Haben Sie auch den Eindruck, dass ein paar Museen haben ja wieder geöffnet, ein paar Galerien sind auch wieder aktiv, dass Menschen wieder zur Kunst zurückkommen in der Ukraine?
I think it's a little bit different. It's a more attention now to some researchers and a lot of artists and curators.
Im Moment geht es vor allem auch um eine Dekolonialisierung der ukrainischen Kunst und Kultur, die über so viele Jahre hinweg durch das Russische geprägt wurde. In vielen großen Museen gibt es immer noch Arbeiten von Künstlern, die als russische Künstler bezeichnet werden, die aber in Wirklichkeit Ukrainer sind. Da zum Beispiel muss noch sehr viel mehr passieren.
To bring some changes.
Victoria, thank you very much.
Thank you so much. Thank you for coming and for this interview.
Victoria Bavikina, eine der Kuratorinnen des Auftritts der Ukraine auf der Kunstbiennale in Venedig. Ich habe sie dort getroffen. Bis Ende November ist diese Biennale zu erleben. Hunderte Künstler, viele, viele Pavillons, auch der Deutsche natürlich. Dann gibt es eine zentrale Ausstellung eben in den Giardini, aber auch im Arsenale und auch viele weitere Orte außerhalb dieser klassischen Standorte. Und all das zur Kunstbiennale, viele Details, viele weitere Gespräche und Reportagen in unserer Sendung zur Eröffnung im April. Alles unter deutschlandfunkkultur.de und überall, wo es Podcasts gibt. So, wir schauen in die Feuilletons des nächsten Tages, also des 4. September. Das tut Gregor Sander.
Wer legt eigentlich fest, was Kunst ist? In der Tageszeitung Die Welt versucht sich Boris Pofalla. Der Schauspieler Lars Eidinger fotografiert Dinge, Menschen, Situationen. Jetzt werden die Bilder im Düsseldorfer K21 ausgestellt, aber sind sie darum auch Kunstwerke? Damit wir merken, wie ernst die Sache ist, nennt Profalla seine Ausstellungskritik auch höchst feuilletonistisch eine Begehung. Der Weltautor war also wirklich vor Ort und teilt uns seine Bedenken wie folgt mit. Man kann als Kritiker nicht sagen, Kunst darf alles und dann den Fahrschein kontrollieren. Also beschäftigt man sich mit Lars Eidinger, so wie die FAZ und die Süddeutsche und andere Medien, anstatt der Welt etwa eine brillante Fotokünstlerin vorzustellen, die leider nicht im Tatort mitspielt. Das Bild mit dem Fahrschein erklärt sich uns nicht so ganz. Dafür ist es aber ein gewiefter Trick des Kunstkritikers, das Theatermonster Eidinger auf den Tatort zu reduzieren. Aber natürlich fotografiert da ein Schauspieler und kein Fotograf. Und zu sehen sei Folgendes. Interessante Motive, aufgenommen im Schmunzelmodus mit einem Schuss Nachdenklichkeit. Doch das Interessanteste an dieser Kritik ist nicht etwa, dass Eidinger technische Unfähigkeit oder fehlende Tiefenschärfe vorgeworfen wird, sondern Folgendes. Die Behauptung, jemand sei empathisch, lässt sich weder objektiv widerlegen noch objektiv bestätigen. Man kann aber die im K21 auf einen zu hohen Sockel gehobene Meme-Fotografie von Lars Eidinger anschauen und sagen, diese hier ist es eher nicht. Aber ist denn Empathie entscheidend für die Kunst? Geht Kunst ohne Empathie denn gar nicht? Richtig wütend scheint auch Bernhard Heckler in der Süddeutschen Zeitung zu sein, denn er poltert, über den Streit Boomer gegen Zoomer wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von den Autoren des ärgerlichen gleichnamigen Sachbuchs. Bei denen handelt es sich um Daniel Goffert und Angelika Melcher. Er Baujahr 61, also Boomer, sie 1997 geboren und damit Gen Z oder Zoomer. Die SZ-Kritik erledigt das Buch schon nach wenigen Zeilen. Ein Klischee-Boomer und eine Klischee-Zoomerin referieren auf 223 Seiten in der Manie von Diskurshandpuppen alle gängigen Klischees, die jede und jeder irgendwie kennt oder schon mal gehört hat, und sprechen ihren jeweiligen Zielgruppen aus dem Herzen. Tatsächlicher Austausch, Fehlanzeige. Doch das reicht Heckler noch nicht, weil man das Gefühl nicht los wird, die lügen doch die ganze Zeit. Die Zoomerin zum Beispiel behauptet, es gebe in meinem Freundeskreis nur eine kleine Handvoll Leute, die Fleisch isst. Für den SZ-Kritiker wird spätestens hier der Hund in der Pfanne verrückt, oder wie er es ausdrückt, die sehr vielen jungen Leute, die am vergangenen Wochenende in Sachsen und Thüringen die AfD gewählt haben, kennen alle sicher mehr als drei fleischessende Leute. Die Gen Z gibt es nicht. Oh Gott, denken wir da, aber die Boomer, die gibt es doch, oder? In der Taz werden wir beruhigt, denn die Musikerin Christiane Rösinger schreibt: Ich muss sagen, ich bin gerne Boomerin. Das Wort hört sich so schön an nach La Boom, die Fete oder Boomer, der Streuner, viel besser als Millennial oder Gen Z. Ab und zu versucht mal einer den lahmen Okay-Boomer-Witz anzubringen. Who cares? Da wird einem doch ganz warm ums Herz, denn Zeitungsfeuilletons lesen ist ja auch eher so Boomer-mäßig. Daher möchten wir zum Schluss den besten Boomer-Artikel vom Mittwoch auszeichnen. Sieger ist Andreas Platthaus von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit seiner Liebeserklärung an die Muppet Show, die mit den Worten beginnt: Kindheitserinnerung trügt. Wenn es nach ihr ginge, wäre die Muppet Show in der Jugendzeit pausenlos gelaufen. Tatsächlich waren es nur 5 Staffeln mit insgesamt 120 Folgen, so Platthaus. Und wir könnten seufzen: Ach ja. Aber lieber sagen wir mit Kermit dem Frosch: Applaus, Applaus, Applaus!
Gregor Sander aus den Feuilletons vom 4. September. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und immer als Podcast.